Brigitte, bist du ausgeschlafen?
Nein.
Oh nein, aber gleich noch fit genug, dass wir jetzt eine Podcast-Aufnahme machen können.
Ich habe den Alkoholkonsum gestern ein bisschen in Grenzen gehalten, darum sollte das jetzt möglich sein heute Morgen.
Also anders als unser heutiger Protagonist, der hat nämlich auch zu wenig geschlafen und am Tag vorher noch zu viel getrunken. Das alles in Uniform und darum ist er vor einem Militärgericht gelandet. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist, wie immer, die Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann. Heute geht es um ein spezielles Gericht, um die Militärjustiz, wo einige Besonderheiten hat. Zuerst aber, Brigitte, wer steht vor dem speziellen Gericht? Wer ist der Beschuldigte?
Also in dem Zeitpunkt, wo ich ihn gesehen habe, war er sehr jung, 22 Jahre alt. Er hat den Rang von einem Wachmeister bekleidet und wir haben beschlossen, dass wir ihm einen Namen geben. Der heisst in Wirklichkeit anders. Es ist also der Wachtmeister Fischer, der sich verantworten vor Gericht. Und er war extrem nervös, bevor der Prozess angefangen hat.
Also ein junger Soldat, Wachtmeister, ist ein Unteroffizier. Das ist noch so die erste Stufe dann oberhalb von einem gewöhnlichen Soldat. Kein Berufsmilitär zum Beispiel. Und was macht er im Militär?
Er ist Fahrer im Militär. Er hat sich aber auch müssen dazu äußern, was er im zivilen Leben macht. Er hat eine handwerkliche Ausbildung, hat verschiedene Jobs gehabt als Metallbauschlosser und ist aber zum Zeitpunkt von seinem Militärstrafprozess gerade arbeitslos gewesen. Das hat er natürlich alles müssen offenlegen am Gericht.
Mhm. Also warst du jung, nervös, ist dir sonst noch etwas aufgefallen, was du ihn gesehen hast dort vor Gericht?
Ja, das springt natürlich ins Auge. Er hat eine Uniform getragen, wie fast alle an dem Gericht. Also die Einzigen, die keine Uniform getragen haben, waren sein Verteidiger gewesen. Der ist zivil gekommen, im Anzug. Und die vielen, vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Prozess mitverfolgt haben.
Viele ZuschauerInnen? Das ist außergewöhnlich, oder? Du erzählst einmal, dass du alleine dort hockst als Reporterin.
Das ist jetzt ungewöhnlich gewesen, aber eigentlich finde ich es immer schön und habe Freude, wenn sich Zuschauerreihen füllen. Denn wie fast jeder andere Strafprozess auch, sind auch Militärstrafprozesse öffentlich. Also alle, du, ich, aber alle interessierte Menschen könnten eigentlich jederzeit in so einem Gerichtssaal sitzen und auch einen Militärstrafprozess verfolgen. Und dort, wo ich war und wo es um den Wachmeister Fischer gegangen ist, sind zufälligerweise gerade zwei Gruppen von Studierenden von den Universitäten Bern und Zürich anwesend gewesen. Darum war das also ein Rechtsgedränge in diesem kleinen Gerichtssaal. Wir waren in Zürich gewesen. Und ja, das ist für den Angeklagten wirklich eine schwierige Ausgangslage. Es hat ihn natürlich noch nervöser gemacht, wo er sieht, dass sich da so ganz viele junge Leute in den Saal drängen.
Mhm. Also über Militärjustiz und die vielen Besonderheiten, die es dort hat, über die Uniformen haben wir schon gehört. Über das reden wir nachher noch vertieft. Zuerst aber zum Fall selber. Was ist das Delikt, wo der Wachmeister Fischer verbrochen hat oder soll verbrochen haben?
Also er hat eine ganze Reihe von Delikten verletzt und das kann ich jetzt schon sagen, weil er hat alles eingestanden, er war geständig auf der ganzen Linie, er war reuig, er hat sich wahnsinnig geschämt und was eigentlich passiert ist, ist eine Fahrt, was ja sein Job war als Fahrer und Wachmeister, von Brigels quasi quer durch die ganze Deutschschweiz bis auf Bern.
Mhm. Also Brigels in der Surselva, dort Richtung Oberalpass.
Also Bündnerland, genau. Graubünden, ja. Also recht eine weite Fahrt. Und er hat sich auch entschieden, erstens, dass er die Fahrt selber durchführt. Er hat das auch können delegieren an einen Soldat, der wohnt im Stadt. Aber er hat gefunden, nein, das mache ich selber. Und dann hat er noch zwei weitere Entscheide gefällt, die nicht so gescheit gewesen sind. Und zwar erstens, dass er so früh wie möglich losfährt, weil er wollte vermeiden, in einen Stau zu geraten. Und er hat entschieden, dass er die Fahrt allein wird durchführen. Alles zusammen, aber vor allem, dass er überhaupt die Fahrt antreten hat, ist ganz schlecht gewesen und ist auch entsprechend schlecht rausgekommen.
Wieso war das schlecht? Also ist jetzt nichts Verbotenes dran, wenn man früh aufsteht und dann einen Auftrag ausführt?
Also über das könnte man sich jetzt auch noch streiten, wie gescheit das ist, früh aufzustehen. Aber lassen wir das mal beiseite. Das Problem bei ihm war, und das dürfte ja auch ein Klassiker sein, dass er am Wochenende vorher Ausgang hatte. Also er durfte heim. Er wohnt in der Innerschweiz, wohnt noch bei seinen Eltern damals. Er war daheim gewesen, hat den Sonntagabend noch mit seinen Eltern verbracht und seiner Freundin. Sie haben gemütlich zu Nacht gegessen. Das hat er alles erzählt vor Gericht. Er hat gesagt, er hätte etwa 2 Gläser Rotwein getrunken bei dem zu Nacht. Und dann hat ihn die Freundin zum nächsten Bahnhof gefahren. Dort ist er in den Zug gestiegen und in die Kaserne nach Prigels gefahren. Und im Zug hat er weitere Kameraden getroffen, die das gleiche Ziel hatten. Dort hat man weitergebechert. Das kennen wir ja ein bisschen. Also wenn man einen Zug voll Soldaten oder Rekruten trifft, wird fröhlich Bier getrunken, fröhlich geredet und erzählt. Dann ist die Mannschaft angekommen in der Kaserne und dort ist es weitergegangen. Also dort sind sie dann nicht alle brav geschlafen ins Bett, sondern haben noch weiter geschwätzt, haben Kaffee Schnaps getrunken. Und unser Wachmeister Fischer ist erst so gegen die 12:30 am Morgen ins Bett gegangen und ist dann nur 4 Stunden später wieder aufgestanden, hat noch ziemlich viel Alkohol im Blut gehabt, hat einen Landjäger und eine Scheibe Brot zum Morgen gegessen und hat sich in einen Geländewagen gesetzt und ist losgefahren. Das war wirklich keine gute Idee gewesen.
Also ist 12:30 ins Bett, 16:30, 4 Stunden später losgefahren.
Aufgestanden, zuerst noch einen Landjäger gegessen, das darf man nicht vergessen. Mhm. Er hat einfach unbedingt wollen, vor dem Morgen 17:00 losfahren.
Warum hat er so früh losfahren?
Wegen dem Stau. Er hat das gesagt, er hat unbedingt wollen, den Stau verhindern. Und dann hat es aber noch einen zweiten Hintergedanken gehabt. Auch das hat er offen und ehrlich erzählt am Gericht. Er hat keine Lust gehabt auf die Fahnenübergabe. Er hat gedacht, ich mache lieber die Fahrt mit dem Geländewagen quer durch Deutschschweiz, dafür muss ich die Fahnenübergabe nicht mitmachen. Er hat das als ein mühsames Prozedere beschrieben. Und ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich habe keine Ahnung, was so eine Fahnenübergabe ist. Ich bin nie im Militär gewesen.
Man muss recht lang einfach sehr still dort stehen. Es ist, glaube ich, schon ein bisschen mühsam.
Wahrscheinlich offenbar auch langweilig. Er hat es spannender gefunden, mit einem coolen Mercedes-Benz-Geländewagen ein bisschen durch Deutschschweiz zu fahren. Und hat das dann auch gemacht.
Also da gibt es ja schon ein paar Probleme. Also er hat viel zu wenig geschlafen, er hat die Ruhezeit nicht eingehalten, er hat vorher zu viel getrunken, also hat vielleicht noch Restalkohol im Blut gehabt, wir kommen noch drauf. Es ist eine schwierige Kombination und prompt ist es auch nicht gut rausgekommen. Er hinterlässt auf der Straße ein riesen Chaos.
Ja, es hat wie 3 Phasen gegeben bei dieser Fahrt, die er gescheiter nicht gemacht hat. Das erste war, dass schon bald, nachdem er von der Kaserne losgefahren ist, dass einem Autofahrer, der hinter ihm gefahren ist, aufgefallen ist, dass er Schlangenlinien fährt auf der Strasse. Und der Automobilist hat dann als Zeuge ausgesagt, das war eine völlig auffällige Fahrweise gewesen. Der militärische Geländewagen von mir ist einfach nicht korrekt gefahren. Mit dem hat es angefangen. Und dann irgendwann später fährt unser Wachmeister auf einen Kreisel zu, überquert unbremst mit etwa 60 Stundenkilometer den Verkehrskreisel, rammt 2 Schutzpfosten, Signalpfosten. Im Gerichtssaal hat man von Biene Meyers geredet.
Für die schwarz-gelben
offenbar so bienenfarbige, fahrt in 2 so Pfosten rein. Einer von diesen Pfosten ist dann mitten auf dem Kreisel gelegen und das hat dazu geführt, dass eine Automobilistin, die ihm eigentlich entgegengekommen ist, in so einen Inselschutzpfosten reingefahren ist. Und sie hat einfach nicht bremsen und ist dann zwar nicht verletzt worden bei dem Aufprall, aber ihr Auto ist ziemlich stark beschädigt worden. Und das Wahnsinnige ist, dass der Wachmeister Fischer von all dem nichts gemerkt hat.
Also ist weitergefahren?
Er hat vor Gericht erzählt, er hätte keine Ahnung von all dem. Er hat die Inselschutzpfosten nicht bemerkt, er hat die Autofahrerin nicht bemerkt, die verunfallt ist. Er ist einfach weitergefahren. Richtung Chur, hat auf die Autobahn eingeschwenkt und dort ist dann wirklich nicht mehr gut gegangen. Dort ist er mit 120 Stundenkilometer unterwegs gewesen, ist auf der Überholspur gefahren und touchiert links die Leitschutzplanke. Und zwar derart massiv, dass sie bei seinem Geländewagen auf der linken Seite beide Reifen aufgeschlitzt hat. Das ist eine brandgefährliche Situation und er hat dann wirklich auch 1,5 Kilometer gebraucht, bis er seinen Wagen hat können, geordnet abbremsen und auf einen Pannenstreifen fahren. Und mit dem hat dann die Trunkenfahrt geendet.
Also dort hat er es dann tatsächlich auch gemerkt, hat reagiert, ist auf die Seite gefahren, hat angehalten. Ist dort jemand verletzt worden bei dieser Aktion?
Nein, mit sehr, sehr, sehr viel Glück niemand. Also das hat ihm dann nachher am Schluss vom Prozess auch der Gerichtspräsident noch um die Ohren gehauen und hat gesagt, er hat bei dieser Fahrt wirklich alle Schutzengel bemüht, aber die Schutzengel haben ihren Job da. Es ist zu einem doch erheblichen Sachschaden gekommen, alles in allem 60'000 Franken, aber verletzte Personen hat es nicht gegeben.
Mhm. Dort am Rand von der Autobahn war nachher sein Ausflug zu Ende. Was war eigentlich der Auftrag gewesen? Wieso war er unterwegs gewesen? Der Wachmeister Fischer.
Das ist eine ganz kuriose Angelegenheit. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin den ganzen Tag oder drei Vierteltage hat es gedauert, in dem Gerichtssaal gesessen und haben mir immer genau diese Frage gestellt. In der Anklageschrift ist dazu kein Wort gestanden. Das ist auffällig. In der Anklageschrift hat es nur geheissen, er müsse Material von Brigels nach Bern transportieren, was doch eine erhebliche Strecke ist. Ich glaube, je 4 Stunden pro Weg muss man da berechnen. Und ich habe dann in einer Gerichtspause habe ich mich erkundigt bei einem Prozessbeteiligten, was denn eigentlich in dem Geländewagen war. Ich dachte, es muss etwas wahnsinnig wichtig sein, wenn ein Wachmeister so früh aufsteht und quer durch die Deutschschweiz fährt. Und dann ist mir am Rand vom Prozess tatsächlich mitgeteilt worden, der Wachmeister Fischer hat Fondue Caclon nach Bern transportiert.
Also das ist der offizielle Auftrag, der noch losgeschickt worden ist, zum Fondue Caclon zu transportieren.
Das ist sein Auftrag und ich bin dann so perplex über die Auskunft, dass ich mich nicht genau danach erkundigt. Erstens, ja, wie viele Fondue Caclon sind denn das gewesen und ob das sinnvoll ist, dass man da einen Wachmeister mit einem Geländewagen eben quer durch die Schweiz schickt. Also ich bin recht sprachlos gewesen und habe das aber in meinem Bericht selbstverständlich erwähnt, dass der militärische Auftrag hat gelautet, Fondue Caclons von Brigels nach Bern zu transportieren.
Mhm. Also es könnte ein Einzelnes gewesen oder vielleicht halt auch für die ganze Truppe, die dort auf dem Standort versammelt ist, dann kommt wahrscheinlich schon einiges zusammen.
Ja, und was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, ich habe nie die Frage gestellt, ob die Fondue Caclons den Unfall unbeschadet überstanden haben oder nicht. Also bei allen Schadensposten, die aufgeführt worden sind, ist nie mit einem Wort erwähnt wurde, dass er noch ein Fondue Caclon im Bruch gegangen sei. Also das wird ein Rätsel sein, das wir bis heute nicht haben können lösen. Auch nicht die Frage, wie viel das gewesen sind. Keine Ahnung, wie viel Fondue Caclons so eine Truppenunterkunft braucht.
Aber die Hoffnung besteht, dass die Schweizer Armee auch in Zukunft kein Fondue essen
kann. Ja, ich möchte es ihnen gönnen.
Zurück zu unserem Fall, Brigitte, was ist denn der konkrete Vorwurf, der im Vorgericht gemacht wird?
Ich habe das schon erwähnt, es sind eigentlich eine ganze Reihe von Delikten, die er sich muss verantworten dafür. Das eine ist Nichtbefolgen von Dienstvorschriften. Das sind die Punkte, die du schon erwähnt hast. Er hat zu wenig Ruhezeit gehabt, hat zu wenig lang geschlafen und er hat zu viel Alkohol im Blut gehabt für die Fahrt. Das andere ist Missbrauch und Verschleuderung von Material. Da wird es vor allem um den militärischen Geländewagen gehen. Dann kommt dazu Fahren in fahrunfähigem Zustand und pflichtwidriges Verhalten bei Unfall. Da geht es vor allem um die Geschichte beim Kreisel und den Inselschutzpfosten, wo er den Unfall nicht realisiert hat. Dort hätte er natürlich stehen bleiben und sich auch um die Automobilistin kümmern. Also es ist eine ganze Reihe von Delikten und der Auditor, das ist in der Militärjustiz der Staatsanwalt, der verlangt auch Rechte ja, recht eine harte Strafe.
Was verlangt er?
Er hat wollen, dass man den Wachmeister mit 120 Tagessätzen an 100 Franken bestraft und zusätzlich noch einen Buss von 1300 Franken verhängt. Buss muss er immer zahlen. Geldstrafe wäre ihm bedingt aufgeschoben worden. Das heisst, wenn er sich ordentlich verhält während der Probezeit, dann muss er die Geldstrafe nicht zahlen.
Mhm. Also es sind verschiedene Sachen, die zusammenkommen, unter anderem eben der Verstoß gegen Dienstvorschriften. Und apropos Dienstvorschriften, ich war selber auch Fahrer im Militär vor langer, langer Zeit. Und ich habe da noch ein Büchlein gefunden, das ich damals immer führen musste. Ich weiss gar nicht, wie es heute ist, aber damals hat man so eine, was ist das, lachsrosa Karte müssen ausfüllen. Ich kann es dir mal zeigen. Das habe ich da mal säuferlich mit Schreiber ausgefüllt. Wo du dann genau siehst, wie lange das die Ruhezeiten sind. Da an dem Tag zum Beispiel ist die Ruhezeit bis am Morgen um 4 Uhr gegangen. Und dann, wenn das ja am Fahren war, hat man da alles immer eintragen müssen. Das drum, weil zu jedem Zeitpunkt, wo du am Steuer sitzt, musst du mindestens Ruhezeit einhalten. Das sind 6 Stunden, wo du in den vergangenen 24 Stunden musst gerubet haben, damit du überhaupt fahren darfst.
Also ich finde das eine absolut sinnvolle Auflage und Bedingungen. Schade sieht man an diesem Militärprozess die Büchlis oder die Zettel nie. Ich finde das sehr eindrücklich. Ich habe das noch nie gesehen, weil ich keinen Militärdienst absolviert habe. Aber das ist schon ein paar Mal das Thema gewesen, wenn ich an einem Militärprozess war, dass die Leute zu wenig ausgeruht, sich auf Fahrten begeben. Und ich habe das oft gemerkt, dass sie das auch so ein bisschen über einen, ja, übereifrigen Willen machen oder wie sie oft wollen, den Dienst gut und vorbildlich absolvieren. Es ist eigentlich selten so, dass sie es aus reiner Dummheit machen. Sie tun sich falsch einschätzen. Aber wenn ich das Büchlein sehe, wo das schwarz auf weiß steht und man das sogar muss eintragen, finde ich, ja, dann sollte das ein Wachmeister Fisch und alle anderen sollten das wirklich nicht machen, abgesehen davon, dass es extrem gefährlich ist für alle anderen Verkehrsbeteiligten, wenn unausgeschlafene und noch halb betrunkene Soldaten und Unteroffiziere unterwegs sind. Das wollen wir ja eigentlich nicht.
Mhm. Die Sachen, die besprochen worden sind vor Gericht, also wir haben Dienstvorschriften gehört oder Verschleudern von Material, das ist etwas, was es im Zivilen Gesetzbuch ja nicht gibt. Das ist etwas, das nur Militärangehörige betrifft, oder? Das verstehe ich schon richtig. Das tut nicht ein normales Gericht beurteilen, oder? Wieso nicht?
Ja, so ein normales Gericht. Ich sehe, wie der Militärjustiz allen VertreterInnen die Harzberg stehen. Sie würden natürlich in Abrede stellen, dass sie kein normales Gericht sind. Ich schreibe diplomatisch von einer Paralleljustiz, das darf man so nennen. Und es gibt ganz wenige Länder in Europa, wo sich so eine Paralleljustiz noch leistet. Und in der Schweiz kommt die ja auch in Friedenszeiten zum Zug. Also wir haben jedes Jahr mehrere, ein paar Dutzend Militärstrafprozesse. Und für diesen Zweck gibt es ein eigenes Militärstrafrecht und sogar ein eigenes Militärstrafprozessrecht. Und beide unterscheiden sich doch im wesentlichen Teil vom zivilen Strafrecht. Ich würde sagen, zugunsten und zu Ungunsten der Betroffenen. Also unser Angeklagter jetzt hier, eben der hätte sich noch wegen Missbrauch und Verschleuderung von Militärmaterial verantworten. Und das gibt es ja im zivilen Leben nicht.
Wieso macht das die Schweiz so? Wieso gibt es die Paralleljustiz?
Ha, gute Frage. Und also Kritik an dieser Paralleljustiz reisst auch nicht ab. Es hätte immer wieder Versuche gegeben, sie komplett abzuschaffen oder wenigstens massiv einzuschränken. Interessanterweise übrigens auch von bürgerlichen Kreisen. Also es sind nicht nur so linke Armeegegner, die nichts davon wissen wollen. Man schafft sie nicht ab, Stand heute, weil doch weite politische Kreise immer noch der Meinung sind, es braucht für die Aufarbeitung von Ereignisse im Militär ein spezifisches Fachwissen. Das ist das eine. Also man hat den Eindruck, was im Militär passiert, das können eigentlich nur Militärangehörige richtig und fachkundig beurteilen. So ähnlich wie das Mietgericht oder wie das Arbeitsgericht, wo es ja auch Fachrichterinnen gibt, oder das Handelsgericht, wo es in einigen Kantonen gibt. Dort sitzen auch Vertreterinnen von Banken, Versicherungen, KMUs drin und mitentscheiden. Das sind so die zwei Hauptgründe, die die Befürworter von einer Militärjustiz anführen.
Das ist dann auch einer dieser Spezialfälle, dass die Beteiligten auch alle selber Militärdienst absolviert haben. Darum hocken sie auch in Uniform dort.
Das sind die Angehörigen von der Militärjustiz, sind alles Leute, die Teil der Armee sind. Ausser die Verteidigerin und der Verteidiger. Die stehen komplett außerhalb von der Armeeorganisation.
Was ist sonst noch anders als jetzt bei einem Prozess, wo wir sonst einmal darüber berichtet haben?
Ja, ich könnte jetzt auch ganz viel aufzählen. Was vielleicht noch interessant ist, der Prozess, wo wir jetzt darüber reden, gegen den Wachtmeister Fischer, er selber ist ja Innerschweizer. Er ist aus der Innerschweiz angereist. Der Unfall hat sich zwischen Brigels und Bern ereignet. Und wir befinden uns aber in Zürich. Der Prozess hat in Zürich stattgefunden. Da kann man sich fragen, was soll das? Was soll die Tour de Suisse? Also, warum findet das an 3, 4 verschiedenen Orten statt? Und das kann man so beantworten, dass die Militärjustiz hat keine eigene Gerichtssaal. Das heisst, die verschiedenen Gerichtspräsidenten und Präsidentinnen organisieren sich ihre Säle, wo sie den Prozess durchführen. Und ganz generell ist Militärjustiz in 3 Regionen aufgeteilt, und zwar der Sprachgrenze entlang. Wir sind da beim Wachmeister Fischer beim Militärgericht 2 gewesen. Das tut den deutschsprachigen Teil abdecken. Dann gibt es einen Kreis für den französischsprachigen Teil und für den italienischsprachigen Teil. Und auch die die Strafe untersuchen müssen, das sind Untersuchungsrichter und Auditoren, die sind entlang dieser Sprachgrenzen organisiert.
Also, Auditoren, das sind eben die Staatsanwälte.
Das sind Staatsanwälte, das heisst auch genau. Anders. Auditor, es gibt auch einen Oberauditor, die Begriffe, die sind ein bisschen verwirrlich am Anfang. Und es gibt auch in der Militärjustiz verschiedene Instanzen. Der Wachmeister Fischer ist jetzt dort von der ersten Instanz abgeurteilt worden. Dann gäbe es noch ein Appellationsgericht und ein Kassationsgericht, das ist dann ähnlich wie ein Bundesgericht. Und die ganz, ganz, ganz grosse Spezialität ist, was ich aber auch toll und interessant finde, der erstinstanzliche Prozess ist immer ein unmittelbarer Prozess. Das heisst, die Beschuldigten sitzen vor einem 5-köpfigen Gremium. Es sind 2 Soldatinnen oder Soldaten, 2 Offizierinnen, Offizier und der Gerichtspräsident. Und die 2 Soldaten, Offizierinnen, die kennen die Akten nicht und müssen auch nicht zwingend Juristinnen sein. Die Einzige, die die Akten vom Fall kennen, ist der Gerichtspräsident, das ist ein Jurist, und der Gerichtsschreiber. Und alle anderen lernen den Fall eigentlich erst im Gerichtssaal kennen. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit den früheren Geschworenengerichten, die wir in der Schweiz hatten, die leider abgeschafft worden sind, auch aus Effizienzgründen übrigens. Aber Militärjustiz findet, die Leute, die in der Armee sind, die machen das ja nicht freiwillig, die meisten. Und wenn die einen Blödsinn machen innerhalb von dem Militärdienst, dann sollen sie mit aller Sorgfalt beurteilt und behandelt werden. Darum leistet mir uns das Unmittelbarkeitsverfahren, wo im zivilen Strafrecht längst und vor allem aus Effizienzgründen abgeschafft worden ist.
Mhm. Also die anderen Beteiligten, abgesehen vom Richter, die könnten irgendeinen anderen Job haben, habe ich das richtig
die
verstanden?
Die haben in der Regel auch irgendeinen anderen Job. Also die haben einen spezifischen Rang im Militär, aber die können im zivilen Leben können Landwirtinnen sein, Tierärzte, Zahntechniker. Das ist keine Vorbedingung, dass sie ja juristische Kenntnisse haben. Sie werden natürlich vorbereitet auf ihren Job als Militärrichterin, aber eine juristische. Ja. Es wäre noch interessant, da dabei zu sein. Ich habe es leider verpasst, den Militärdienst zu leisten. Vielleicht lassen ja jüngere Leute zu und schliessen sich jetzt der Militärjustiz an. Mich würde das noch interessieren. Ich finde es einen interessanten Job und ich freue mich auch immer, wenn die nicht-juristischen Richterinnen und Richter, wenn die Fragen stellen. Es ist immer ein bisschen schade, wenn die so stumm und ein bisschen eingeschüchtert auf dem Richterpodest sitzen. Aber es kommt immer wieder vor, dass wirklich auch Soldatinnen und Offiziere sich einschaltet im Prozess und sehr interessiert nachfragt. Und eben jedes Beweisstück, jede Aussage, jede Zeugenaussage muss im Gerichtssaal erwähnt werden, weil das reicht nicht. Man sagt, es ist ja schriftlich festgehalten. Das kennen 4 von 5 RichterInnen, kennen all die Beweisstücke nicht. Und das hilft uns, die auf der Zuschauerbank sitzen, natürlich auch. Wir sind in der Lage, den ganzen Prozessstoff zu hören und zu verstehen. Das ist ein riesiger Unterschied zu den anderen zivilen Strafprozessen.
Mhm. So auch jetzt bei unserem Fall vom Wachmeister Fischer. Die haben das alles unmittelbar gehört. Und wie hat das Gericht entschieden?
Ja, es war jetzt da nicht so spannend gewesen, weil der Wachmeister hat ja alles zugegeben. Also man hat nicht lange darüber reden müssen, ob er es gemacht oder nicht. Das Interessanteste war, was ist die angemessene Strafe für die blöde Fahrt, für die 3 schlechte Entscheidungen, die er gefällt hat. Und das Gericht ist dann doch deutlich runter von dem, was der Auditor verlangt hat, und hat sich am Schluss für eine Strafe entschieden, eine bedingte Geldstrafe von 70 Tagessätzen an 80 Franken, kombiniert mit einer Busse von 960 Franken. Das ist doch einiges tiefer, als es der Auditor verlangt hat. Und mit dem ist der Angeklagte eigentlich recht zufrieden gewesen, habe ich den Eindruck gehabt.
Mhm. Weißt du, das ist so eine Strafe vergleichbar jetzt mit jemandem Zivilem, der nicht vor einem Militärgericht steht und sich das Gleiche geleistet hat?
Ich habe mir das auch überlegt. Ich finde das ganz schwierig zu entscheiden, weil strafzumässig, das ist ein bisschen eine Blackbox. Also da können wir, die nicht selber an einer Gerichtschaft, fast nicht hineinschauen. Es wird jetzt erst neu so ein bisschen wissenschaftlich aufgearbeitet, was da eigentlich Kriterien sind. Ich habe jetzt gefunden, bei dem jungen Mann, eben, er ist knapp 20 gewesen, als er das gemacht hat. Er ist nicht vorbestraft, er ist reuig und einsichtig. Finde ich die Strafe jetzt wirklich okay? Und ich denke jetzt nicht, dass ein Zivilstrafgericht da wesentlich härter geurteilt hätte.
Mhm. Also eine bedingte Geldstrafe, Buß, hat der Fischer weiterhin Autos fahren, Militär, oder hat es auch noch einen Führerausweis entzogen?
Nein, das kommt auch noch dazu. Das finde ich auch noch wichtig. Das ist noch interessant. Ich denke, das ist jetzt wieder ein Schritt in die zivile Gerichtsbarkeit. Er hat tatsächlich 3 Monate lang seinen Führerausweis abgeben, was ich absolut in Ordnung finde übrigens. Und ich höre auch immer wieder bei diesen AutosünderInnen, die verurteilt werden, dass das für sie eigentlich die schlimmste Strafe ist. Und dass sie immer hoffen, dass sie das Billett nicht allzu lange abgeben müssen.
Mhm. Zum Schluss, Brigitte, du hast vorher erzählt, dass auch für dich als Journalistin das interessant ist, wenn alles nochmal aufgerollt wird vor Gericht. Macht es mehr Spass, einen Militärgerichtsfall zu besuchen? Oder ist es am Schluss auch ein bisschen mühsam, wenn alles so komische Fachbegriffe mit denen jongliert werden?
Ich finde es immer schwierig, von Spass zu reden am Gericht, weil ich sehe, wie sehr vor allem die Angeklagten leiden und wenn es Opfer gibt, erst recht.
Aber
ich weiß, was du meinst, Boas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe sehr gern am Militärstrafprozess, weil ich in die Lage versetzt wird, zu verstehen, was passiert ist, wie ich so viele Sichtweisen höre, eben häufig auch Expertinnen, die auftreten, Gutachter. Und beim zivilen Strafprozess wird einfach durchgehetzt. Vor allem in grossen Städten, grossen Kantonen geht es nur noch um Effizienz, geht es nur noch darum, die Verfahren, die Prozesse so schnell wie möglich zu erledigen. Und das finde ich eine schlechte Entwicklung, also für uns als Gesellschaft, weil wir müssen nachvollziehen, wie Urteile entstehen. Und ich glaube, es gäbe auch weniger Empörung über einzelne Urteile, wenn wir einfach verstehen, was dahinter steckt, was sich Gerichte überlegt haben, was sie alles beizogen haben. Das ist in einem Militärstrafprozess eher möglich als in einem zivilen Prozess. Und ich muss doch sagen, ich habe inzwischen einiges gelernt vom Militär. Ich kapiere längst noch nicht alles. Eben Fahnenübergabe, das ist für mich völlig unvorstellbar, was das sein soll. Ich habe bis heute Mühe mit dem militärischen Rang. Aber ich scheuche mich nicht. Ich meine, ich gehe in den Gerichtssaal rein, ich sehe all die Uniformen und ich denke fast immer die Männer und Frauen ansprechen und fragen, was sind sie jetzt genau? Was bedeutet die Spaghetti da auf ihrer linken oder rechten Schulter? Und So lernt man eigentlich, lehre ich bei jedem Prozess.
Gut, dass du vorbeigegangen bist und uns von dem Fall erzählen können. Wer noch mehr über Militärjustiz erfahren will, wir haben schon mal über einen Fall berichtet von einem Militärgericht in der Folge «Militärmarsch ins Koma» vor ziemlich genau 2 Jahren. Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Mit Fragen, Kritik oder Anregungen können Sie sich gerne bei uns melden via Sprachnachricht an 079 507 60 59. Die Nummer die steht auch im Episodenbeschreib. Mein Name ist Buas Ruh. Wir können uns freuen. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Abtreten.